Hi, ich bin Erik.
Und ich bin der Max.
Und wir sind die beiden von
Mit den Zweien hörst du besser.
Euren Podcast rund um den Spaß in der Hörakustikbranche.
Also haut jetzt auf den Abo-Button.
Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Mit den Zweien hörst du besser. Natürlich wieder mit eurem Mann für den Ohren, mit dem Max Bauer.
Und mit dem Erik Gitter, auch bekannt als Peter Lustig mit seiner Latzhose. Auch wenn er die heute vergessen hat, kommt auch mal vor, sei es ihm verziehen. Ja, Leute, schön, dass ihr wieder reinhört. Unser heutiges Thema ist Tinnitus. Und wir haben heute zum ersten Mal einen Arzt bei uns im Podcast. Und zwar ist es der Dr. Michael Gohlenhofen aus Prien am Chiemsee. Und er hat 2003, wenn ich das jetzt hier richtig gelesen habe, die Tinnitus-Klinik gegründet. Also er hat sich auf Morbus Meniere und Tinnitus spezialisiert seitdem. Und er hat eine sehr interessante Vita, wo ich ihn gleich bitten werde, uns das selber durchzugehen, weil es ist zu kompliziert für mich. Unter anderem geht es da um Schamanismus. Und da sind wir ganz, ganz gespannt jetzt drauf, da mehr davon zu hören. Also das Wort hat jetzt der Dr. Gohlenhofen. Erstmal herzlich willkommen bei uns.
Hallo erstmal.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Bin ich sehr, sehr gerne gefolgt. Tinnitus ist so mein Hauptthema in meiner ärztlichen Tätigkeit. Und das mache ich jetzt so intensiv schon in der Tat 25 Jahre lang. Und ich habe mir so ein bisschen was einfallen lassen, was so aus meiner ärztlichen Tätigkeit herauskommt. Und die ist in der Tat viele Wege gegangen, weil ich mit dem Ansatz der klassischen Medizin einfach unzufrieden war. Das war ich schon, als ich in der Klinik begann, in Heidelberg und HNO begonnen habe. Das war 1987.
Ein Geburtsjahr.
hat mir einfach etwas gefehlt. Ich habe dann auch die Klinik relativ schnell verlassen, weil ich einfach nach was Neuem gesucht habe. Und das habe ich überall gesucht, das besonders in der ganzheitlichen Medizin, in der Naturheilkunde. Bin dann auch auf meinen Auslandsreisen, Sie haben es schon angesprochen, auch ganz traditionellen Wegen nachgegangen, bis hin zu schamanistischen Techniken. Und das hat mich dann letztlich über den Umweg der chinesischen Medizin auch zu dem geführt, was ich dann am Tinnitus angewandt habe, nämlich ihn in bestimmte Gruppen zu unterteilen oder einfach zunächst mal zu verstehen, was ist das Phänomen eigentlich. Und das war mein Ansatz. Und das, was wir heute auch vielleicht zum Teil aus dem Buch heraus besprechen, das ist die Klassifizierung eines Phänomens, wie gesagt, mit dem Versuch, das zu verstehen. Und da bin ich ganz, ganz viele Wege gegangen und da gehörte auch der hawaiianische Schamanismus dazu.
Ich wusste gar nicht, dass die einen haben. Ich war ja auch mal 2 Wochen auf Maui. Da habe ich das gar nicht mitbekommen. Irgendwie, da war ich auch bei einem HNO, weil ich einen Hörsturz hatte, wahrscheinlich genau im Urlaub. Wahrscheinlich hat mich mein damaliger Spätzle, mit dem ich da war, so aufgeregt. Ich bin da aufgetaucht und habe nichts mehr gehört auf einer Seite. Da habe ich natürlich eben versucht, das Wasser rauszutropfen und dann habe ich da ein HNO gefunden, habe ich gesagt, ich möchte Cortison, ja, waren die schon ganz verwundert, woher weiß der, dass man da Cortison gibt und so, naja, auf jeden Fall war das ein Schulmediziner. Also Sie haben ja da schon ein interessantes, sehr differenziertes Behandlungsmodell, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kenne keinen Hals-Nasen-Ohrenarzt, ich kenne natürlich nicht alle, ja. Aber jetzt gehe ich hier nochmal, also dieses Unterteilen in zentrales, NS heißt Nervensystem, nehme ich mal an, oder?
Ja.
Somatosensorik, Innenohr, Endolymphraum und toxischer Zustand. Also da sind Sie jetzt der Erste, den ich persönlich kennengelernt habe, der das tatsächlich erstmal so aufsplittet. Ja. Und ich musste vorhin auch ein bisschen Google Englisch, was zum Beispiel das Vertigo und Comorbidity, genau. Musste ich erstmal übersetzen, ja.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Komorbidität ist
genau.
Die Erkrankung, die sozusagen co-auftritt, also mit dieser Störung auftritt, ja. Mhm. Und das Ganze geht aus von einem in der Tat sehr großen Problem. Jeder, der das Phänomen Tinnitus mal selbst erlebt hat und damit zu einem Arzt gegangen ist, der hat erlebt, dass wir in der modernen Medizin in Deutschland und auch eigentlich weltweit gar nicht darüber nachdenken, was hinter dem Symptom Ohrgeräusch steckt.
Ja, da tun wir uns alle ein bisschen schwer, glaube ich. Also je mehr ich drüber lerne...
Es hat auch so diesen Touch der unheilbaren Krankheit.
Genau, ja. Und zu Recht. Ja? Das ist so ein Phänomen, so wie ein Schreckensgespenst, das durch die Räume wabert. Es ist nicht heilbar, es ist gar nicht behandelbar. Wenn du es einmal hast, behältst du es für immer. Oder ne, wenn es akut ist, kann es noch geheilt werden, aber wenn es chronisch ist, dann schon nicht mehr. Alles Unwahrheiten. Mhm. Nicht begründbare, falsche Informationen.
Aber das ist das Problem, da wird der Tinnitus immer schon gleich noch lauter, wenn der Patient, der völlig aufgelöste Patient meistens beim Ohrenarzt sitzt, weil man bei Tinnitus ist ja Hören, da geht man also zum Ohrenarzt, in der Regel als allererstes, was ja richtig ist, und dann sagt der einem, jetzt machen wir mal einen Hörtest, ja, mein Hören passt soweit, ja, Trommelfell ist drin, machen wir vielleicht noch ein Tympanogramm, ja, nö, das passt, na, da kann man nichts machen.
Ja, du musst dich daran gewöhnen.
Das ist der Spruch halt, ja.
Ja,
das deprimiert natürlich wahnsinnig, ja.
Genau, und das ist für die Menschen auch ganz, ganz besonders schlimm. Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Wenn ein Arzt mit dieser Einstellung dem Patienten gegenübertritt und im Inneren erstmal fühlt und denkt, ich werde nichts tun können, dann kommunizieren wir das ja. Entweder verbal, indem wir sagen, kann ich Ihnen jetzt auch nicht helfen, müssen Sie sich mit zurechtfinden. Wir kommunizieren es aber auch nonverbal, indem wir eigentlich sagen, auch wissen Sie was, eigentlich wäre es mir lieb, Sie verschwinden jetzt schnell, weil ich fühle mich da auch unwohl.
Genau so ist es, ja.
Das erzeugt ganz viel Ängste, das erzeugt ganz viel Unsicherheit, weil das ja dem Unterbewussten sozusagen kommuniziert, oh, jetzt scheine ich wirklich was ganz Schlimmes zu haben, ich habe ein großes Problem. Mhm. Ja? Und das Gegenteil davon ist unsere Einstellung zu sagen, ach, gar kein Thema. Wir bringen jetzt erstmal ganz in Ruhe in Erfahrung, was eigentlich die Ursache für dieses Symptom bei Ihnen ist. Mhm. Ja? Ja. Tinnitus ist keine Krankheit, es ist ein Symptom. So wie Hautjucken oder wie Kopfschmerzen. Und wir wollen immer wissen, welche Erkrankung steht denn dahinter?
Ja? Was liegt zugrunde?
Was liegt zugrunde? Und wenn ich das kommuniziere, und das kann ich sogar in der Kassen-HNO-Praxis, wo ich nur 6 Minuten Zeit habe.
Ja.
Ich bringe einfach rüber, ganz ruhig, wir schauen mal, was der Grund ist.
Ja. Ja. Ja,
da nehme ich so viel Druck aus der Sache.
Da kommt so viel Druck raus, ja. Also ich glaube, Erik, du hast auch einen Tinnitus, gell?
Ja, seit
ich ja 16.
Lebensjahr.
Also ich kann damit leben.
Ja, ich auch.
Leider bin ich auch noch Epileptiker, das heißt, ich kann das Lenir, da kommen wir nachher nochmal kurz zu besprechen, selber jetzt muss ich jetzt nicht unbedingt anwenden, also ich leide jetzt auch nicht, deswegen will ich auch nichts behandeln, jetzt wo ich nicht drunter leide. Aber es ist schon erstaunlich, wie viele Akustiker selber einen Tinnitus haben. Ist mir jetzt aufgefallen erst. Ne? Wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe auch. Und wenn man das mal so anspricht, ja, ich habe auch einen, ja, und ich auch. Und sogar der Dr. Cliff, der amerikanische YouTuber, hat ja auch selber auch einen. Und es ist schon erstaunlich, wie viele
aus unserer Branche. Die neue Modeerkrankung. Die Modeerkrankung der Akustiker.
Ja, und ich glaube, das ist auch schon eine Modeerkrankung der Gesellschaft jetzt mit Covid, ja.
Covid-19 ist auch eine ganz große Thematik im Entstehen von Tinnitus. Aber ja, richtig, die Erkrankungen, die Tinnitus auslösen, nehmen eher zu. Ja, in den modernen Gesellschaften nehmen eher zu. Und wenn wir uns die einzelnen Erkrankungen und Störungen anschauen, dann verstehen wir ja auch warum. Ja. Und kommen wir sicherlich später noch dazu.
Ja, genau. Definitiv sehr gerne.
Darf ich mal eine Frage einfach einwerfen? Ist denn Ihrer Meinung nach, wie es halt so in fast allen Fachmedien steht, tatsächlich Stress der größte Verursacher von Tinnitus?
Also das ist eine ganz schlaue und wichtige Frage. Das war auch der Beginn, um dahin jetzt gleich nochmal zurückzukehren, zu der Frage, warum mache ich das jetzt mit der chinesischen Medizin? Ja, chinesische Medizin hat diese 5 Elemente und sie sagt, die Störungen und Erkrankungen, die in diesen 5 großen Bereichen entstehen, entstehen durch Stress. Mhm. Aber sie differenzieren in dem Moment auch die Art des Stresses. Ja, wenn wir so Stress sagen, dann meinen wir damit meistens oder versuchen so rüberzubringen, irgendwie was Allgemeines, Großes, Gesamtes. Die Chinesen sind da viel spezifischer, weil sie sagen, es gibt, wenn man so will, 5 verschiedene Formen von Stress. Ja? Es gibt die Angst, es gibt den Zorn, es gibt die Trauer und die Sorge, ja? Es gibt das Grübeln und es gibt den Überschwang, nennen die das. So differenzieren die das. Und das war auch mein Ansatz zu fragen, wenn wir den Tinnitus nicht wirklich verstehen, und die Chinesen uns sagen, alle Dinge dieser Welt teilen sich zunächst einmal in 2 auf. Das ist das Yin und das Yang. Das ist die Unterfunktion und die Überfunktion, wenn man so will. Dann teilen sie sich in 5 Elemente. In das Wasser, in das Holz, in das Feuer, in das Metall und in die Erde. Und danach in die 1000 Dinge dieser Welt. Und an dem Punkt habe ich mir gedacht, na ja, wenn die recht hätten, dann würde das ja auch für Tinnitus gelten. Ja. Es gibt einen Unterfunktionstinnitus und einen Überfunktionstinnitus und dann gibt es 5 verschiedene Formen von Tinnitus und dann 1000 verschiedene.
Und das war ja, und da hat es schon angefangen bei mir so, okay, jetzt muss ich mal mich hier echt konzentrieren anfangen. Ja.
Mit den 1000 fangen wir heute nicht an, aber mit 5 können wir anfangen. Ja, mit 5 können wir anfangen, weil hinter diesen 5 Elementen stecken 5 Erkrankungen, die wir in der Medizin sehr gut kennen. Die sind nicht unbekannt, die sind uns sehr wohl bekannt. Und das ist das, warum ich sage, Mensch, das ist doch gar nicht so schwer. Lasst es uns doch einfach so machen. Es ist für uns gut, weil wir bekommen Spaß beim Behandeln, weil wir wissen endlich, was wir tun müssen.
Aber diese 5 Erkrankungen, das sind diese, also zentrales Nervensystem, Somatosensorik und so weiter. Das waren die, oder?
Ganz genau. Das habe ich 2007, 2008 geschrieben. Heute bin ich ein bisschen weiter und es ist wesentlich einfacher. Ja, wenn ich sage, die Angst, das Wasserelement, macht Störungen im Innenohr. Und darum sind das Innenohrhörstörungen.
Ja? Das könnte man jetzt schulmedizinisch, kann man ja eine Innenohrstörung sehr leicht diagnostizieren.
Ganz genau, machen wir Ohrenärzte täglich, 100-mal.
Ja, genau. Aber trotzdem hat das dann was mit Angst zu tun. Also nicht jeder, der eine Innenohrstörung hat, hat ja unbedingt Angst. Das ist ja oft eine Alterserscheinung.
Das geht ja jetzt eher aufs Element Wasser zu, ne?
Ganz genau, es geht aufs Element Wasser zu. Und mit der Angst rede ich heute kaum noch jemandem. In der ersten Konsultation oder auch unter Kollegen erwähne ich das gar nicht mehr. Okay. Ich sage nur noch dazu Innenohrstörung. Mhm. Ja? Cochlearer Typ, wenn man so will. Ja? Dieser Mensch hat einen Hörsturz gehabt, hat deshalb eine einseitige Hörstörung und hat eine cochleäre Erkrankung. Und das ist die Störung hinter dem Tinnitus. Ja, eine von 5. Ganz logisch, ganz einfach.
Also ich freue mich da wahnsinnig, dass ich da mal so eine Zusammenfassung, jeder, der das, das sieht ja jetzt keiner, aber auf tinnitusklinik.de, auf der Startseite gleich, ist da so eine Zusammenfassung, eine sehr interessante, die ich eigentlich mir immer schon gewünscht hätte, schon gerne, als ich meinen eigenen bekommen hätte. Wenn man mal sowas kapiert, ist der Tinnitus schon gleich leiser.
Genau, ich den Menschen aus dieser Spirale herausbringe, ja, von besorgt sein, Stress empfinden, noch mehr Tinnitus wahrnehmen und darüber noch mehr besorgt werden. Ja, das ist der Zirkulus, der Kreis, der so störend und so schlimm ist für die Menschen, die betroffen sind.
Und also für mich ist es so, wenn ich da mal so eine Anamnese sehe, die wirklich sehr differenziert ist, dann kommt ja als nächster Schritt die Therapie oder die Behandlung. Also oft wird man ja nur gefragt, also bei mir, ja, wie hört er sich denn an? Sage ich, ja, ist ein Piepsen oder Pfeifen oder Brummen oder was. Ja, aber dann kommt nichts mehr. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, dann weiß jetzt der Arzt. A, okay.
Dann weiß der Arzt, okay, ich höre ein Pfeifen, aber das war's. Also das war die Aufnahme, aber da ist trotzdem, da kann man nichts machen.
Genau, das ist ja so einfach. Das ist ja dann so einfach. Ich frage sehr viel nach dem Ohrgeräusch, richtig, weil es mir hilft, die einzelnen Störungen zu erkennen. Ja. Bleiben wir ruhig bei dem cochlearen Tinnitus. Die Behandlung des cochlearen Störung, wenn sie Tinnitus macht, ist primär die Audiostimulation. Das heißt, wir sind bei Ihrem Berufsstand. Mhm. Ja, da werde ich in erster Linie hergehen und werde versuchen, die Hörstörung auszugleichen. Das heißt, ich nehme entweder ein Hörgerät her. Im ganz akuten Stadium versuche ich natürlich, die Hörfähigkeit wiederherzustellen. Also beim akuten Hörsturz versuche ich eine Hörsturztherapie, ist ja klar. Ja.
Aber das wäre dann in Cortison oder was man ja HES, HEAs oder wie
man. Nee, das tut man nicht mehr, ne? Das ist vorbei. Cortisongaben sind eine Option, jawohl, Präparaten sind eine Option. Ein multimodales Vorgehen ist eine Option, bestehend aus einer akuten psychotherapeutischen Intervention. Ne? Was ist da passiert? Warum ist Ihnen das geschehen? Wo liegt der Stress? Ich versuche, den Stress zu mildern, aber dann helfe ich mir auch mit Medikamenten natürlich. Oder auch einer hyperbaren Sauerstofftherapie. Bei einem Hörsturz mache ich ja alles, was dem Menschen helfen könnte.
Ja, alles. Ja.
Weil wenn es erst mal 1, 2, 3 Wochen alt ist, dann sinkt die Chance ja sehr, dass der sich wieder zurückbildet.
Ja.
Deshalb mache ich in dem akuten Stadium alles, was in meiner Macht steht.
Also sollte Ihrer Meinung nach auch, so wie der Tinnitus jetzt wirklich, ich sag mal, länger als ein paar Stunden oder einen Tag auftritt, der Hals-Nasen-Ohrenarzt aufgesucht werden? Also jetzt nicht irgendwie eine 2, 3, 4 oder eine Woche warten, sondern eben wirklich direkt hingehen.
Das ist richtig. Der akute Hörsturz, jede akute Hörminderung, ob es jetzt ein Zerrungenpfropf ist oder ein Hörsturz, führt erstmal zum Ohrenarzt. Das muss nicht nachts um 3 sein, ja. Das muss nicht eine absolute Notfallsituation sein. Wir sagen, es ist ein Eilfall. Mhm. Ja? Innerhalb der nächsten 12 Stunden versuche ich einen Ohrenarzt aufzusuchen. Mhm. Und das ist schon richtig. Das ist schon richtig.
Sprich, nicht in die Notaufnahme fahren, sondern die HNO-Ärzte vor Ort.
Ich glaube, wenn man sich den Stress macht, dann mitten in der Nacht in die Notaufnahme zu fahren, dann könnte es ja vielleicht, macht es ja psychisch, ist ja noch schlimmer.
Naja.
Richtig, dann ist da kein Ohrenarzt gerade da und dann macht man sich vollkommen wahnsinnig. Ja.
Ganz genau.
Ich hätte noch eine klitzekleine Frage hierzu. Und zwar, man kann das jetzt eben nicht sehen, aber auf der ganz linken Spalte Symptome, Erkrankungen steht dann Onset und dann gibt es da Slow, On, Off, Sudden, Sudden, Attack, Sudden. Das verstehe ich nicht. Das müssten Sie mir kurz erklären, bitte. Das wäre lieb.
Ja. Onset heißt ja nichts anderes als Beginn. Mhm. Ja, also wie hat es begonnen? Und die einzelnen Störungen, die Tinnitus auslösen, haben sehr charakteristische Anfangsstadien. Mhm. Ja, sehr charakteristisch. Die Person, die eine Störung aus dem Bewegungsapparat hat, jetzt sind wir bei dem nächsten Erkrankungsfeld, ein Patient, der die Tinnitus-Wahrnehmung nicht aus dem Innenohr hat, sondern ganz normal hört, ganz normal, aber eine Störung in der Halswirbelsäule oder im Kiefergelenk oder in den Muskeln des Kopfes hat, bekommt einen ganz plötzlichen Tinnitus. Mhm. Der beginnt, ich sitze beim Essen, kaue auf eine Nuss und bekomme plötzlich ein einseitiges Ohrgeräusch. Und drum ist dieser Beginn so charakteristisch, dass wenn Menschen mir sagen, wissen Sie was, es war der 12.12. um 17.34 Uhr.
Das wissen die meistens noch ganz genau,
ja. Und ich frage noch, haben Sie eine Hörstörung? Nein. Ja, dann weiß ich im Prinzip schon, welche Störung er hat. Drum frage ich so genau nach diesen Anfangskriterien.
Ja. Zählt denn, wenn Sie sagen Halswirbelsäule, zählen Sie da auch einen Atlaswirbel mit hinein?
Ganz genau. Ja. Ne, das ist der Bewegungsapparat. Letztlich beginnen die Störungen dieses Bereichs am Sprunggelenk manchmal, ja, an der Hüfte manchmal. Aber sie äußern sich letztlich dann da oben am Hörorgan, schlicht weil wir Menschen unseren Bewegungsapparat in unser Hörsystem hinein evolutioniert haben. Ja, drum können wir einen Tinnitus bekommen, wenn wir eine Störung am Hals haben, am Atlas oder am Axis. Ne? Und diese Störungen machen einseitige Ohrgeräusche in den meisten Fällen und sind dann nichts anderes als Störungen im Bewegungsapparat.
Lässt sich denn aufgrund des Geräusches auch schon ableiten, wo es entstehen könnte? Also ich hatte mal zu drei Formen, Brummen, Rauschen, Pfeifen gehört, dass man an denen schon, ich sag mal, abhängig machen kann, wo es in etwa herkommt.
Ganz genau. Ne?
Guten Appetit, Max.
Wollte das heimlich machen, ja.
Wenn ich von der Halswirbelsäule spreche, dann kann man sagen, die Geräusche, auch wieder eine ganz typische Beschreibung, sind tieffrequent, hören sich an wie ein Motor.
Also eher das Brummen.
Genau, das Brummen, dieses Maschinengeräusch. Menschen berichten, ist da jetzt draußen die Müllabfuhr oder ist mein Kühlschrank kaputt oder ist meistens Sachen, ist die Heizung. Die Zentralheizung, die irgendwie nicht in Ordnung ist. Das sind Störungen aus der tiefen Halswirbelsäule zwischen C3 und C6. Mhm. Während wenn es sehr hoch pfeift, ist es meistens der Atlas beziehungsweise des Kiefergelenks, ist es wesentlich höher.
Okay.
Ein Rauschen zum Beispiel spricht dann wieder für eine andere Erkrankungsform, weil es eben eine breite Hörminderung im Tieffrequenzbereich macht. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Die Patienten mit einer meningiärischen Erkrankung, die dann eine breite Störung im Tieffrequenzhören haben, die sagen einem meistens, ich habe ein Rauschen, das ist langsam schlimmer geworden. Jedes Mal, wenn ich eine Drehschwindelattacke bekomme und einen Hörsturz im Tieftonbereich, dann wird mein Rauschen ein bisschen schlimmer. Ne? Das ist dann die dritte Erkrankung aus dem Erdelement.
Könnte denn auch das Rauschen durch eine Medikamentengabe kommen? Also durch ein Medikament oder ist es eher woanders dann mit noch zuzuordnen?
Naja, Menschen, die ihren Tinnitus haben durch eine Medikamentengabe, schildern das meistens als ein oder häufig als ein hochfrequentes Rauschen. Mhm. Die sagen entweder ein Grillenzirpen oder die sagen so ein hochfrequentes Rauschen. Und ja, das kommt eben häufig durch Medikamente, aber beidseitig.
Ja. Ja,
ja. Medikamentennebenwirkungen sind nie einseitig.
Okay. Nee. Ja, Björn, also ich habe ja meinen durch ein Knalltrauma einseitig links bekommen. Das ist ein super hoher Ton, mittlerweile auch so ein Zirpen, würde ich mal sagen. Ja. Das geht, also ich finde Menschen mit einem Sinuston, die tun mir mehr leid als ich mit einem Zirpen. Das ist noch eher zu ertragen, finde ich. So ein Sinuston ist ja ekelhaft. Ja.
Also bei mir liegt er um die 6 Kilohertz beidseits. 3 Tage ey. Disco.
Oh,
okay, ja.
Ja, Maike. So ist halt, da kann man nichts machen.
Nee, ich bin so ein bisschen nachdenklich, wenn ich das höre, oder bin so ein bisschen verhalten, wenn ich das höre, weil es häufig versucht wird zu erklären durch eine Disco.
Ja? Okay, also aber bei mir war es eben damals, wir hatten ein Dorffest, ne? Also das ist halt so zutreffend. Also dann 3 Tage dort gewesen und nach einer Woche war das Pfeifen eben noch nicht weg. Und damals, jung und leichtsinnig, wie ich war, dachte ich mir, was soll denn das? Und erst zu Abiturzeiten wurde das Ganze dann ein bisschen stärker wahrgenommen, weil der Stress an sich zugenommen hat. Ne? Schule, alles schaffen, Prüfung schaffen. Und dann hat sich das erst so richtig dann manifestiert.
Ja, und ist denn im Hör, wir können ja ruhig mal, wenn es okay ist, auf die individuelle Situation eingehen, ist das Hochtonhören denn im Audiogramm beeinträchtigt?
Also es ist schwächer als der Rest. Es ist schwächer als der Rest, aber jetzt nicht maßgeblich. Also es fällt jetzt nichts unter 15 dB, aber man hat links habe ich bei 4 Kilohertz eine kleine Senke drin. Ja. Ja, während die anderen irgendwo um die 0 und 5 rumdümpeln, geht es dort so ein bisschen auf 15 runter.
Ja, da geht man immer so schnell her und sagt, es war das Dorffest und es war die Beschallung. Ja, aber das ist einer der ganz schweren Bereiche. Viele Bereiche sind einfach, aber das ist ein schwerer Bereich, weil das eben häufig nicht unbedingt so ist. Okay. Ja, es, ja, wenn ein Audiogramm noch gut aussieht bei einem ganz jungen Menschen, gehe ich nicht schnell her und sage, das ist jetzt ein Cochlea-Tinnitus. Ja, da bin ich durchaus bereit, gerade wenn es auch beidseitig ist, ja, bin ich eben ganz wachsam und gucke, ob es nicht doch einer aus dem zentralen Nervensystem ist. Ob es nicht doch, heute nenne ich das Hörwahrnehmungslenkungsstörung. Ja, ich richte meine Aufmerksamkeit auf ein Phänomen in meinem Hörsystem, obwohl ich eigentlich normalerweise weghören könnte. Ja, wir müssen ja immer sagen, wir haben immer einen Tinnitus in unserem System drin. Jeder weiß es. Setze ich mich lang genug in eine Kamera, bekomme ich einen Beifall.
Da gibt es ja sogar Studien dazu. Ne?
Ja, in dem TRT-Buch steht es ja drin, dass man gut hören oder nicht Tinnitus betroffenen Tinnitus antrainieren kann. Ja?
Ganz genau. Wir haben immer einen Tinnitus in unserem Hörsystem, so wie eine Stereoanlage ein Grundrauschen hat. Ja? Und normalerweise filtere ich den raus. Das ist das hörgesunde System sozusagen. Es hat zwar Tinnitus, aber es hört ihn nicht. Und wenn ich durch eine Hörwahrnehmungslenkungsstörung den Filter wegnehme, dann höre ich das Ding bewusst.
Ja? Also kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ich es gerne erkläre, wenn ich sage, stellen Sie sich vor, Sie haben in einem hellen Raum eine Kerze, die findet keinerlei Beachtung, aber wenn langsam das Licht runterdimme, dann wird die Kerze auf einmal immer mehr in den Fokus rücken.
Ganz genau. Das ist das Bild aus der visuellen Wahrnehmung, das dem entspricht. Ja. Und wenn ich dann diese Schilderungen von Dorffest und lauter Disco-Musik höre, dann frage ich immer ganz genau nach. Ja, war nicht an dem Tag vielleicht noch was anderes?
Boah, das ist zu lange her.
Ja. So viel Alkohol, das wusste der danach. Ja, also,
ich bin erst die Woche später wieder aufgewacht.
Aber ich stell dann immer solche Fragen wie, gab es noch eine andere Form von seelischer Belastung? Oder wenn Sie in Urlaub fahren, ja, wenn Sie mal eine Woche auf einer oder zwei Wochen auf einer Insel sind, haben Sie dann noch dieses beidseitige Tinnitus-Phänomen? Ja? Und dann kommt eben häufig, komischerweise, wenn ich lange in Urlaub fahre, die letzte Urlaubswoche, da höre ich das irgendwie nicht mehr. Ja, gibt es ganz häufig die Beschreibung.
Wir Selbstständigen kennen die letzte Urlaubswoche nicht, weil es nur noch eine Woche gibt.
Ich kenne die letzte Stunde.
Aber ich sage nur, ne? Also das ist ganz, ganz schwierig und das kann man dann auch wieder chinesisch erklären. Die Cochlea-Ehre sitzt unten und die Zentralnervöse oben. Und diese Achse unten oben, die hat für die Tinnitus-Wahrnehmung eine ganz besondere Bedeutung. Die steht so in einer ganz spezifischen Beziehung zueinander. Und aus diesem Grund, ja, ist das eben ganz schwierig bei jungen Menschen, die sagen, ich habe ein beidseitiges Ohrgeräuschphänomen und ich bin so sicher, ich habe es seit dieser Disco-Nacht. Das mache ich nicht gleich zum Cochlea-Tinnitus.
Okay. Jetzt wäre eine Frage von mir jetzt, da geht es um dieses Tinnitus-Retraining. Ja. Oder CBT oder ich glaube, das ist so ziemlich ähnlich, oder? Welcher Gruppe von Betroffenen würden Sie dazu raten? Würde ich gerne mehr wissen.
Ja. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Und die Antwort lautet, die Patienten mit einer Hörwahrnehmungsstörung, also Lenkungsstörung, ja, die sozusagen durch einen inneren Stressor ihren Filter sozusagen weggenommen haben. Denen wollen wir beibringen, den Filter wieder mehr zu gebrauchen.
Und das Übrigens hat das bei mir ganz gut funktioniert.
Bitte?
Ich habe das damals probiert, wo ich mich ja selbstständig gemacht habe, mal mit TRT. Und das hat tatsächlich bisher das beste Ergebnis gebracht. Ich teste immer mal was aus. Stört mich jetzt nicht mein Tinnitus so, dass ich sage, ich muss immer zwingend dranbleiben. Aber das war tatsächlich auch was bei mir sehr gut funktioniert hat.
Ja. Wo hast du das gemacht?
Was, ich?
Ja.
Bei mir hier selber. Ich habe mir selber die Geräte angepasst.
Ja.
Ja, wie, nur die Neuser oder was? Ich meine,
ja, also Ex-Hörergeräte, ich wüsste, worden von
ja, vorne. Ja, aber ich mit TRT meine ich vielleicht ein bisschen was anderes wie du. Ich meine da die Kombination aus Neuser und Psychotherapie und Lehrgang.
Ich meine jetzt erstmal, meine jetzt rein den Neuser.
Okay, nein, meinst du nur die Hälfte von dem, was ich meine? Also, sage ich mal, so eine Rundumbetreuung.
Wollen wir nicht vergessen, die Menschen. Ja. Die Menschen, die das TRT beschrieben haben,
genau,
das waren Hallam in London und den ersten habe ich jetzt gerade vergessen. Die haben gesagt, das Wichtigste im Umgang mit den Tinnitus-Patienten ist erstmal das Counseling. Mhm. Ja? Und das ist so wichtig, das können wir aber nur, wenn wir die Angst nehmen können, weil wir die Störung kennen.
Mhm. Ja.
Ja? Und deshalb ist bei mir immer der erste Schritt auch das Counseling über ein Erklären, die und die Störung haben Sie und das machen wir beide jetzt dagegen.
Das ist der Fahrplan oder dieser Behandlungsplan ist so wichtig, dass man sagt, auf diese Säulen oder so baut jetzt Ihre Therapie auf und so.
Ganz genau.
Das ist, also das gab es ja, ich darf da kurz nochmal aus meiner Erfahrung sprechen. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt Ihnen, Herr Dr. Kohlenhofen. Ich war da 12 und kam nach dem Knalltrauma dann ins Krankenhaus und dann war da ein Arzt, ich würde mal sagen im mittleren Alter, ich weiß nicht mehr genau, und dann, ja, Tonaudiometrie, links ins Ohr geguckt, rechts ins Ohr, ja, kein Loch. Ja, du, da kannst nichts machen. Also 30 Jahre musst du damit jetzt mindestens leben. Und ich habe den kaum verstanden, so laut war das Geräusch. Ja. Ich bin versunken in Traurigkeit und ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ja.
Ja.
Es war ganz, schön, ganz schlimm.
Schön, dass Sie das so sagen, weil zu Counseling gehört eben die Unterscheidung in das Positive Counseling und in das Negative Counseling. Ein Counseling, das das anrichtet, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, was Ihnen damals geschehen ist, ja, bezeichnen wir eben als Negative Counseling. Und das sollten wir nie zulassen.
Ja, genau.
Und nie tun. Ja? Ja. Sondern wir sollten in dem Moment ein Positive Counseling betreiben und sagen, du hör mal zu, der Knall war sehr laut und hat dein Ohr jetzt in Mitleidenschaft gezogen.
Ja.
Wir warten jetzt mal ganz geduldig ab und wir versuchen dir mit allem, was wir können, zu helfen,
ja,
so dass daraus eben kein bleibendes Ohrgeräusch wird und dein Ohr so gut wie möglich die Chance hat, sich zu erholen.
Hm. Dann hätte ich wahrscheinlich eine schönere Kindheit gehabt, ja. Also das war wirklich ein Moment, der mein Leben verändert hat, ja. Hm.
Das ist in anderen Worten beschrieben, was wir ein iatrogenes psychisches Trauma nennen. Ja, ein iatrogen durch Ärzte herbeigeführtes, eine psychische Überforderungsreaktion. Unsere ärztliche Aufgabe ist, das um jeden Preis zu vermeiden.
Ja.
Um jeden Preis zu vermeiden.
Genau.
Wollen wir nicht tun. Ja, wollen wir um Gottes Willen vermeiden. Und das ist schade und traurig, dass es so gewesen ist. Ne? Das erweckt mein Mitgefühl. Das tut mir innerlich weh, wenn ich das höre. Ja,
ja.
Gut. Aber wir zu dritt wollen halt eben daran arbeiten, dass es...
Wir wollen es ja besser machen jetzt eben. Sage ich mal, es hat ja auch in mir ausgelöst, mich damit zu beschäftigen. Und ich verstehe ja die Menschen, die zu mir kommen wegen Tinnitus, die aber schon ja eine ohrenärztliche Untersuchung und so hinter sich haben.
Ja.
Wobei die auch immer nicht so ausfällt, wie ich mir das erhoffen würde oder wünschen würde. Aber dann bin ich halt jemand wenigstens, der die verstehen kann. Ja?
Ja.
Ich kann ihnen nicht immer helfen, aber ich tue schon mal mein Bestes, um die zu vermitteln, einfach mal, um zu sagen, pass auf, der Arzt hat das vielleicht ein bisschen besser drauf oder dieses neue System könnte helfen oder wie auch immer. Ja?
Ja.
Genau, apropos Behandlung. Ich hätte da noch eine für mich sehr interessante Frage an Sie. Und zwar, Sie arbeiten ja auch mit Nahrungsergänzung sozusagen, also Neurotransmittertherapie und Antioxidantien.
Ja.
Das ist jetzt so ein bisschen neu für mich. Und ich sag mal, früher war das, da habe ich das immer nicht so geglaubt. Also da hieß ja, wenn du jetzt die Tablette nimmst, dann geht dein Tinnitus weg. Da gibt es ja in der Apotheke und, keine Ahnung, wahrscheinlich schon im Shopping, Fernsehen und so lauter so Zeugs. Gell? Ja. Da wäre es super, wenn Sie da ein bisschen drauf eingehen würden.
Ja, ist auch eine ganz wichtige Frage. Ja, ist eine ganz wichtige Frage. Und besonders deshalb, weil es so viel Humbug gibt im Internet. Ja. Und weil wir unsere Patienten natürlich nur davor warnen können, solchen Falschangeboten, solchen geldreißerischen Angeboten nachzugehen. Aus mehreren Gründen. Erstens, es verstärkt diese Tendenz, irgendwie symptomatisch zu behandeln und nicht die Frage nach der Ursache zu stellen. Mhm. Ja. Und das wollen wir auf gar keinen Fall tun. Sondern die Frage nach der Ursache steht immer am ersten Punkt, an erster Stelle. Wenn wir dann wissen, welche Form es ist, und wenn wir uns versichert haben, dass der Patient diesen Weg mit uns geht und nicht eine überzogene Erwartung in ein Nahrungsergänzungsmittel legt, dann können wir das mit einbauen. Das macht Sinn. Mhm. Ja. Und jede der 5 Störungen hat ein eigenes Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamin oder Antioxidantienprogramm, weil die Störungen ja so unterschiedlich sind. Mhm. Ja, den Patienten ihren Tinnitus aus dem Bewegungsapparat, also aus einer Muskelverkrampfung letztlich haben, macht es natürlich Sinn, Magnesium zu geben, etwas Muskellockerndes zu geben, einen Neurotransmitter wie Serotonin-Vorstufen zu geben, weil ich damit eine lockere Muskulatur erzeuge. Mhm. Macht doch Sinn.
Definitiv.
Ja, während den Patienten, die eine meningische Krankheit haben, das heißt, die eine chronische degenerative Innenohrerkrankung haben, macht es eben Sinn, Antioxidantien zu geben, weil das ihr Innenohr vor dem nächsten Anfall schützt. Mhm. Ja. Das ist das Prinzip. Drum haben diese Nahrungsergänzungsmittel bei mir auch 5 verschiedene Farben, weil sie für 5 verschiedene Grunderkrankungen gemacht sind.
Und die haben die, glaube ich, selber zusammenstellen lassen, selber abverpacken lassen, oder liege ich da falsch?
Ganz genau. Ich habe die Rezepturen entwickelt zusammengestellt, sage ich mal dazu. Einfach, um es zu vereinfachen. Es gibt zum Beispiel bei der meningischen Krankheit eine Zusammenstellung, die heißt St. John's Regimen. Das hat mal ein Betroffener entwickelt. Das besteht aus, ich glaube, an die 30 verschiedenen Nahrungsergänzungsstoffen. Ja. Das ist so kompliziert. Wer will das schon? Ja. Warum habe ich dann einfach 6, 7, 8 der gängigen Antioxidantien zusammengefasst und habe es dann Aurilymph genannt? Mhm. Ja, das ist das Nahrungsergänzungsmittel für das Erdelement. Und einige andere haben eben auch ein Nahrungsergänzungsmittel. Das macht meiner Ansicht nach Sinn, wenn dem Patienten klar vor Augen geführt wurde, wir machen jetzt hier erstmal eine klare Differentialdiagnostik. Wenn wir wissen, was ihnen fehlt, behandeln wir ihre Störungen, und zur Hilfe nehmen wir dann noch ein Antioxidant oder wir nehmen ein Nahrungsergänzungsmittel dazu. Wenn ich merke, dass der Patient da easy ist, ja, wenn ich keine Befürchtung haben muss, dass er jede Pille schluckt und an seinen Tinnitus denkt und dieses Denken.
Ja, ist er jetzt leiser nach 5 Minuten nach der Einnahme. Genau. Das ist ja auch immer so, wenn ist bei mir so ein bisschen so, wenn bei uns, wir nennen sie ja Kunden, keine Patienten, die zu uns kommen, und dann frage ich sie, was sie so machen, und dann sagen sie ja zum Beispiel joggen oder spazieren gehen oder dann aktive Entspannung oder so, und dann sage ich immer, ja, und geht's ihnen dann besser nach dem Joggen? Und dann oft ist es so eben nicht, weil ich genau weiß, ich kenne es ja an mir selber, bei jedem Schritt von diesem Joggen denken die immer, ist es jetzt besser geworden? Ich mache doch jetzt Sport an der frischen Luft, oder bei Yoga. Ist es nach der Übung jetzt besser geworden? Deswegen sage ich immer, dann macht's doch irgendwas in der Gruppe oder so, wo ich mal konzentrieren müsste oder so, auf was anderes, als immer nur zu beobachten, ist denn jetzt bei dieser Bewegung mein Tinnitus leiser? Also ich glaube, mit solchen Sachen wie Yoga oder so können Menschen, die so sind, die so Grübler sind, immer hören bei jeder Bewegung in sich rein, ob es denn jetzt mit dieser so besser geworden ist. Und ich denke, so ist es das Gleiche, wie wenn man die Pille jetzt runtergeschluckt hat.
Ganz genau. Ich glaube auch, dass es wichtig zu kommunizieren, weil bei vielen eben aufgrund der höheren Erwartungshaltung sich sonst eben der Effekt eher ins Negative umschlagen kann. Ja? Sonst komme ich noch tiefer in die Spirale wieder rein.
Ganz genau. Was wir wollen, ist natürlich ganz generell eine Defokussierung vom Ohrgeräusch. Ja? Ja. Ein Weghören wollen, ein Nicht-Ernst-Nehmen. Und deshalb entmystifizieren wir es ja. Dadurch die Angst zu senken. Und wenn ich keine Angst mehr vor etwas habe, dann kann ich ja wegdenken. Ja, das ist der Sinn der Übung. Und alles, auch medizinisch-ärztliche Behandlungen, die den Patienten eher zu einer Fokussierung auf das Geräusch bringen, sind prinzipiell abzulehnen. Ja? Mhm. Das ist aber eine individuelle Entscheidung. Es gibt Tinnitus-Patienten, die haben da gar kein großes Ding mit. Da sage ich, na gut, sie können auch noch ein Medikament nehmen. Ist schon okay. Mhm. Aber wenn ich merke, das ist jetzt schon die 10. Methode, die dieser Patient anwendet, ja, und er hat sich immer mehr und frustriert in diese einzelnen Therapien reingesteigert. Dann sage ich ganz häufig, wir machen gar keine Medikamente. Wir machen so wenig Arztkontakte, wie es nur irgendwie geht. Ja? Und wir wollen gar nichts wegbehandeln, sondern wir wollen nur für Ihre Gesundheit da sein. Ja? Das hilft dann meistens, so die ersten Schritte zu machen. Aber das ist ein ganz schwieriger Bereich der Patientenführung. Ja, das ist ein ganz schwieriges Kapitel der Patientenführung durch den Behandler oder die Behandlerin. Und oberstes Prinzip ist, ein gutes Counseling, ein positives Counseling machen und dann bei der Defokussierung helfen. Mhm. Ja. Immer wissend, dass das Phänomen der Tinnituswahrnehmung eine Sache ist. Und die seelische Fokussierung darauf ist eine zweite Sache. Die halten wir schnell für eines. In Wirklichkeit sind es aber zwei. Ja? Und das ist immer ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Das neurophysiologische Symptom des Ohrgeräuschs ist ein Phänomen. Und die seelische Fokussierung und das seelische Leid ist ein zweites Phänomen. Mhm. Beide Dinge kommen separat voneinander vor oder bei Tinnitus-Erkrankten eben zusammen.
Ja.
Und wenn wir das nicht aus dem Auge verlieren, dann haben wir eine ganz wichtige Richtschnur, wie wir unsere Patienten gut betreuen können.
Sind Sie denn persönlich der Meinung, dass die Krankenkasse das ganze Thema ein bisschen besser unterstützen könnte? Ich meine, wir kämpfen ja damit auch, die Tinnitus-Neuser, da gibt es eine gewisse Zuzahlung durch die Kasse, aber wenn man jetzt auf verschiedene Tinnitus-Therapieformen geht, die es gibt, dort sagt die Krankenkasse wieder nein, Studien sind zu gering, wir unterstützen das nicht und ja. Teilweise, wenn ich jetzt an das Linear, spreche ich das überhaupt richtig aus? Linear. Wenn ich daran denke, das sind ja doch horrende Preise und es gibt ja auch noch verschiedene andere Anbieter, die man in Therapieform hat, die eben auch sehr kostenintensiv sind. Und wenn man bei der Krankenkasse anfragt, testet man, nee, hat er Pech gehabt. Ja. Sehen Sie das ähnlich oder wie ist das für Sie?
Ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Eine ganz elementar wichtige Frage. Ich kann die Krankenversicherer verstehen, dass sie im Moment nicht jede Sache mitmachen. Und durch die Jahre und Jahrzehnte, in der jetzt Tinnitus-Therapie schon Krankenkassen vorgetragen werden, so zurückhaltend war. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil Anfragen für so viel blödes Zeug gestellt werden. Ja. Und selbst die ärztlichen Therapien ja in ganz vielen Fällen völlig einer logischen Grundlage entbehren. Ja. Es kommt jemand mit einem Tinnitus aus dem Bewegungsapparat in eine Universitätsklinik. Sie können sicher sein, dass er Cortison bekommen wird.
Ja? Ja. Das ist ein Heilmittel.
Mit dem Ergebnis, dass es nichts helfen wird. Ja. Darum sind die Studien so schlecht, was das Cortisongeben angeht. Ja. Weil wir geben Cortison jedem Tinnitus-Patienten. Wir fragen gar nicht, aus welcher der 5 Erkrankungsgruppen der Tinnitus ist.
Ja, weil sie sich auch nicht trauen, das nicht zu behandeln, nehme ich mal. Dann haben sie wenigstens Cortison gehabt, dann haben sie etwa eine Behandlung durchgeführt und ja, dann, bevor sie das, sagen, keine das, Ahnung, machen wir nichts.
Genau. Das ist so ähnlich wie, erzählen Sie?
Weil wir die Therapieverfahren so unspezifisch anwenden, sind die Ergebnisse so schlecht.
Und da erinnere ich mich an
Kostenträger bezahlen wir nicht. Sie können ja gar nicht belegen, dass es hilft. Und deshalb sage ich, ich würde mir wünschen, dass die Kostenträger in Zukunft die Methoden bezahlen, wenn wir ihnen klar sagen, warum wir sie anwenden. Hm. Ja, wenn wir ihnen sagen, die und die Störung ist der Grund für den Tinnitus. Mhm. Und für diese Störung wenden wir jetzt Lenea an, wir wenden Cortison an, wir wenden Vasomotal oder andere, oder wir wenden Hörgeräte oder Noiser und Masker an. Mhm. Wenn wir das können, dann erwarte ich, dass dann auch bezahlt wird.
Das Aber solange jetzt
wir nicht in der Lage sind, logisch zu begründen, warum wir tun, was wir tun, kann ich die Zurückhaltung verstehen.
Okay, ja, das bringt mich eben auf die Tinnitus-Forum-Zeitung, wo jetzt zuletzt drin stand, dass sie eben auch mal eine große Studie gemacht haben mit TRT und welche, die eben nur mit Psychologen gesprochen haben, und die Rate derer, die den Tinnitus danach eben weniger wahrgenommen haben, war genau die gleiche. Ja, also damit schlussfolgerte man nun, dass TRT nicht den Effekt bringt, den es eigentlich bringen sollte. Aber wenn Sie jetzt natürlich das Argument bringen und sagen, naja, es kommt ja aber auch halt drauf an, wo kommt der Tinnitus her, ist ja ganz klar, dass in dem Moment dann das TRT genauso abschließt wie abschließt wie das psychologische.
Ja. Ganz recht, ja. Das ist meine Kritik an fast allen Tinnitus-Behandlungsstudien. Sie arbeiten mit dem Wort Tinnitus und prüfen eine Methode. Aber sie haben nicht vorher gefragt, welche der 30 Erkrankungen, die Tinnitus machen, eigentlich vorliegt. Eine solche Studie kann nur indifferent ausgehen. Die wird nie die Wirksamkeit irgendeiner Methode belegen können.
Also müsste man es eigentlich im Prinzip auf die bestimmte Personenanzahl begrenzen, wenn man jetzt eine Studie macht, die eben den bestimmten Ursachenpunkt, zum Beispiel Bewegungsapparat, hat, und zu sagen, die Gruppe mit dem, dort mache ich jetzt eine Studie, gucke mir das Ergebnis an und das kann ich dann anwenden bei der Krankenkasse, weil er die und die Ursache hat.
Ganz genau so. Das ist ein logisches Vorgehen, das macht medizinisch Sinn.
Ja.
Und das wird dann auch, meine ich, Kostenträger überzeugen, solche Therapien dann auch zu bezahlen.
Okay.
Jetzt würde ich gerne nochmal darauf eingehen, weil jetzt ist ja schon ein wenig fortgeschritten die Zeit, dass wir das nicht vergessen mit dem Covid. Haben wir anfangs erwähnt, dass ich glaube, also es gibt da zwei Punkte, die man beachten muss, warum es durch Covid schlechter werden könnte. Ja, allein, also ich habe jetzt 4 Kunden gehabt, die mich angerufen haben innerhalb von 2 Wochen, dass 2 bis 3 Monate nach der Genesung, dass da ihr Tinnitus lauter geworden ist und auch eine Hörstörung eingesetzt hat. Aber andere, glaube ich, haben nie Covid gehabt, aber haben trotzdem den Tinnitus bekommen, einfach aus Existenzängsten, aus totaler Überforderung mit Homeschooling und so weiter und so weiter. Also es sind gleich 2 Sachen, die zusammenkommen. Einmal die Krankheit und einmal der gesellschaftliche Umgang mit der Krankheit, die eine Katastrophe da auslösen. Ja.
Ja. Das ist auch wieder eine ganz wichtige Frage, vor allen Dingen eine sehr aktuelle Frage. Und gleichzeitig eine unendlich vielschichtige Frage. Also ohne jede Frage sieht man an den Patienten, die man sieht, und den Menschen, die man spricht, ist es so, dass natürlich diese Lockdown und Homeschooling und vor allen Dingen Homeoffice-Situation für Familien, vor allen Dingen die mit Kindern, eine riesengroße seelische Belastung darstellt. Und im Zuge dessen treten die Erkrankungen, die dann Tinnitus auslösen, auch häufiger auf. Ja, das ist ein allgemeines Gesellschaft- oder fast gesundheitspolitisches Phänomen im Moment.
Verzeihung.
Das steht ohne jede außer Frage. Und dann gibt es noch eine spezifische Problematik um das Covid-19 herum. Ja? Ich kann Ihnen da die Geschichte meiner Covid-19-Infektion erzählen. Ich habe im März die ersten Symptome entwickelt und habe gedacht, hallo, hast du nicht hier einen Tinnitus? Links plötzlich. Und habe ein Audiogramm geschrieben und hatte ein Innenohr bei 4.000, 6.000 Hertz, was ich vorher nie hatte, von 50 Dezibel.
Das ist ordentlich, ja.
Heißt nichts anderes, ich hatte da einen Hörsturz und habe einen akuten Tinnitus entwickelt. Und Ich kann sagen, nach allem, was ich von einer vergleichsweise leichten Covid-19-Infektion sagen kann, das ist ein brandgefährliches Virus. Mit besonders neurotoxischen Komplikationen. Ob das die Sehverschlechterungen sind, die Patienten berichten. Ob das die Hörverschlechterungen sind, die dann immer auch einen Tinnitus machen können. Ich habe einen Hexenschuss bekommen. Ich hatte in meinem Leben nie einen Hexenschuss. Ja. Ich habe einen steifen Hals bekommen. Ich hatte in meinem Lebtag nie einen Torticollis spasticus, wie wir das nennen. Das ist ein hochgradig neurotoxisches Virus, besonders in der Ausklingphase. Ja? Die Antikörper, die wir bilden gegen dieses Virus, greifen hochgradig das Nervensystem an. Und zwar sowohl das Zentrale als auch das Periphere. Und aus diesem Grund macht Covid-19 ganz, ganz häufig Tinnitus.
Ja, ich hatte dann drüber ein Video gemacht, also ich habe nur zwei Studien rezitiert sozusagen, die ich gefunden habe und noch ein bisschen meine Meinung dazu gegeben, habe das Video live gestellt auf YouTube. Ich habe es aber mittlerweile wieder runtergenommen, aus dem Grund, weil ich mich einmal sozusagen eine falsche Zahl genannt habe und zweitens auch, weil ich gemerkt habe, das Video löst schon ziemlich Angst aus. Und ich will eigentlich nicht Menschen, die schon Tinnitus haben, noch größere Angst machen eigentlich. Klar sollte man aufpassen, aber ich habe trotzdem Angst, weil durch Angst kann ja auch wieder Tinnitus alleine schon entstehen, ja. Ich habe mich dazu entschieden, das Video erstmal wieder runterzunehmen, ja. Man kann ja genug nachlesen. Wenn es einem interessiert, gibt es ja genug Artikel dazu, ja.
Meine Empfehlung ist, sowohl während der Infektion, also wenn Menschen frisch infiziert sind, als auch wenn sie die Impfungen bekommen. Das ist mein Rat an alle Patienten, die eine Impfung bekommen, egal die erste, die zweite.
Habe ich jetzt gerade die erste bekommen, ja. Okay, jetzt bin ich auf den Rat gespannt.
Hören Sie meinen Rat. Schonen Sie sich 5 bis 10 Tage. Ja?
Mit schonen meinen Sie hauptsächlich keine körperliche Anstrengung und kein Stress?
Körperliche und seelische Belastungsfaktoren gehören nicht in die Zeit der Ausklingphase oder der Ausheilung einer akuten Covid-19-Infektion und auch nicht in die 5 bis 10 Tage nach einer Impfung.
Okay.
Wenn Komplikationen auftreten, dann tun sie das, weil man merkt, ich fühle mich nicht gut. Und über dieses körpereigene Zeichen hinweg sich überlassen. Insofern sage ich, machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie Ihre Kunden betreuen oder beraten. Sagen Sie, ich habe mal von einem Arzt gehört, man soll sich maximal schonen, wenn man Covid-19-Infektion hat. Und das Gleiche gilt für die Impfung. Ja, ist meiner Ansicht nach ein großer Fehler, dass zwar geimpft wird, aber es wird nicht gesagt, schonen Sie sich maximal. Das ist eine gefährliche Impfung.
Das heißt, einen Tag keinen Sport machen, ja.
Absolut, kein Sport, die Beine hochlegen, Tee trinken, extrem easy machen, ganz locker, 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 locker.
Gibt's noch, soll ich noch irgendwie Überdosis Vitamin C nehmen oder gibt es da oder Vitamin D oder gibt es da eine Empfehlung?
Kein Fehler. Okay. Ja, ich lasse meinen Patienten häufig eine Infusion mit 7,5 Gramm Vitamin C da infundieren, weil es einfach.
Können Sie mir die schnell rüberschicken?
Per E-Mail.
Ja, machen viele Ärzte in München. Keine
Sorge. Okay. Zum Schluss, ich hätte noch eine Ausklangfrage sozusagen, aber vielleicht hat der Erik auch noch eine.
Eigentlich wurde das, was ich fragen wollte, haben wir schon vorhin im Text eigentlich alles schon beantwortet.
Und zwar, wenn sich Kollegen noch weiterbilden möchten, gibt es da bestimmte Bücher, die Sie empfehlen würden, was so Must-Haves im Bücherregal so, ja, zu dem Thema, die man versteht.
Ja.
Nein.
Also ich halte es mal in die Kamera, der sowieso, ja, Dr. Gohlenhofen. Es geht sehr ins Detail, es ist harter Tobak, es liest sich nicht einfach, aber es geht halt ins Detail, ja.
Ich kann es nicht empfehlen. Nicht schlecht finde ich das Buch von der Frau Stempfle. Vergiss den Tinnitus. Finde ich wirklich gut gemacht. Das ist ein gutes Ratgeberbuch. Finde ich gut. Und abgesehen davon, ich kann nicht wirklich die Bücher, die existieren, empfehlen, weil sie machen zu wenig die Unterscheidung der auslösenden Störungen. Ich wünsche mir für die Zukunft ein kritischeres Nachdenken über die zugrunde liegenden Erkrankungen. Und das wird nicht wirklich so abgearbeitet, wie ich mir das wünschen würde. Es ist wirklich so ungeheuer schwer. Drum halte ich es für so wichtig, dass man Gespräche führt wie das heutige zwischen uns, dass wir lernen, noch besser zu kooperieren. Ja, von ohrenärztlicher Seite zu den Hörgeräteakustikern, zu den Orthopäden und zu den Internisten und zu den Bewegungstherapeuten und zu den Psychotherapeuten natürlich auch. Wir sollten lernen, miteinander differenziert zu denken und zu handeln. Und dann machen wir was richtig.
Das ist ein sehr schönes Abschlussplädoyer.
Ich würde auch sagen, dass das jetzt ziemlich gelungen war. ja, Leute, also heute war mal, sind wir mal sehr in die Tiefe mit dem Tinnitus gegangen. Reiße ich mich fast selber aus dem Abmoderieren wieder raus, aber was denke ich genial wäre, da könnte man ja mal drüber nachdenken. Es gibt zwar so Schulungen für Akustiker, die dann speziell zum Tinnitus, glaube ich, dauert so eine Woche, so eine Schulung.
Hörtherapeuten als solche wirst du dann.
Ja, das meine ich nicht. Es gibt noch so eine Spitze, aber das ist alles nichts. Also das wäre natürlich toll. Also wenn Sie mal gar nichts zu tun haben, dann könnten Sie, also mir würden Sie, ich wäre sofort da. Ich wäre der Erste, der sich da einträgt. So sage ich mal, so eine Woche oder so kann man sich ja immer irgendwie rausschnitzen aus den Rippen. So eine Fortbildung, denke ich, werden sehr viele Kollegen interessiert. Vielleicht wird es ja mal was.
Vielleicht stellen wir das einfach auf und nehmen als Sprecher dann
Wir nehmen Sie Dr. einfach, genau.
Mache ich unheimlich gerne mit. Ich habe ja schon gesagt, ich werde jetzt so ein Projekt hochziehen, das einfach Betroffene informieren soll, den Ärzte informieren soll, alle Behandlerinnen und Behandler und auch die Kostenträger. Und diese Grundgedanken, die wir heute besprochen haben, zugrunde liegen haben. Und das soll eine wirkliche Tinnitus nicht behandelnde, sondern erstmal aufklärende, ein positives Counseling beinhalten. Und es soll aus dem Englischen, sagt man ja, to care for Tinnitus Patients. Und darum heißt es auch Tinny Care. Und ich denke, dass das so eine interdisziplinäre Initiative wird. Und im Zuge dessen mache ich gerne mal so eine Schulungsinitiative für Ihren Berufsstand. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie in dem Moment, wo jemand kommt und ein Hörgerät verordnet bekommt, dass Sie im Hintergrund denken, guck mal, welche Störung könnte der haben? Ja, es ist für Sie auch so.
Weil das finde ich auch hochinteressant.
Hochinteressant,
zum Beispiel jetzt im Programm haben, ne, welchen Patienten, es wird sich sicherlich herausstellen, dass Lenier für den einen gut ist, für den anderen nicht so gut. Mhm. Und wenn ich das differenziert denken kann, dann bin ich so viel besser in dem Job, den ich mache.
Ja, ich wollte jetzt keine spezielle Produktwerbung heute machen, aber das Lenier ist natürlich ein klasse Gerät, mit dem wir auch arbeiten. Aber da bin ich auch selber am Erfahrungen sammeln im Moment.
Ja, wir hören es uns jetzt diese Woche Donnerstag, will ich es mir mal anhören.
Also ich bin da ganz dicke dabei, ja. Aber ich will das auch nicht einfach jedem hinterherwerfen. Da muss man eben genau schauen, wem wird es sehr wahrscheinlich was bringen und wem weniger. Und da können wir uns gern sehr, 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 sehr gern separat nochmal da genauer unterhalten. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Genau, so Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das dürfte mit einer der interessantesten Folgen oder Episoden sein, die wir jemals gedreht haben. Also auf jeden Fall ging es mir so und dem Erik auch. Vielen Dank, Herr Dr. Gohlenhofen, dass Sie so viel Zeit für uns genommen haben. Und ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns eine Bewertung. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Abonniert unseren Kanal. wenn ihr es auf YouTube seht, dann Daumen hoch und natürlich die kleine Glocke neben dem Abo-Button nicht vergessen. Schreibt uns auch gerne eine Bewerbung bei Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Wenn ihr gerade Auto fahrt, dann wünsche ich euch noch eine gute Fahrt. Ansonsten einen schönen Abend und hört auf jeden Fall wieder rein bei uns. Wir bringen bald eine nächste Folge.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.